Ich versuche erstmal selbst es zu verstehen, denn ich glaube, man kann es nur dann erklären, wenn man auch selber einen Durchblick hat, wie die Dinge funktionieren. Und dann versuche ich es in meinen Worten wiederzugeben. Wenn es am Schluss noch unterhaltsam ist, umso besser. Aber das ist gar nicht mein erstes Ziel. Das erste Ziel ist, dass man ein bisschen was mitnehmen kann, dass man sich objektiv eine Meinung bilden kann und mitreden kann.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.
Hey Leute, ich bin Madeleine, Volontärin bei Salon 5 und ich habe heute einen Gast im Podcast, den ihr vielleicht von YouTube, Instagram oder TikTok kennt. Aber stell dich doch erstmal selbst vor.
Ja, hi, ich bin Mirko, im Netz Mr. Wissen to go bei YouTube oder auch bei Instagram und außerhalb des Netzes im ZDF für die Sendung Terra X im Fernsehen hin und wieder unterwegs und ich freue mich sehr, bei dir sein zu können.
Ja, danke, dass du dabei bist. Bei uns geht es heute um Europa und die Europawahl. Am 9. Juni findet in Deutschland nämlich die Europawahl statt. Diesmal ist es aber etwas anders als die Male zuvor, denn jetzt dürfen auch Jugendliche ab 16 wählen. Da stellt sich mir die Frage, wieso ist die EU für Jugendliche eigentlich interessant und warum sollten sie mitbestimmen dürfen? Wie siehst du das, Mirko?
Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass wir in Deutschland Glück haben. Es ist nicht in allen Ländern so, dass man mit 16 schon wählen kann. Also gut, dass es bei uns so ist. Und das ist auch deshalb gut, weil junge Menschen sowieso nur sehr geringe Lobby haben, wenn sie überhaupt eine haben, weil sie mit Blick auf die Bevölkerungsstruktur einen sehr geringen Anteil stellen, weil sie unter Umständen noch nicht arbeiten, weil sie keine eigenen Interessenvertretungen haben. Und dann ist es aber gut, dass sie zumindest wählen können, denn ihre Stimme zählt dann genauso viel wie die eines 60-Jährigen zum Beispiel, ohne das jetzt gegeneinander ausspielen zu können. Und die EU, die betrifft uns ganz direkt. Für viele ist das ja so weit weg, Brüssel, Straßburg, EU, damit hat man nichts zu tun. Aber nur mal zwei Beispiele, die die EU auf den Weg gebracht hat, die uns ganz direkt betreffen. Zum einen Streaming. Man kann jetzt, wenn man in Frankreich sitzt, seinen Streaming-Anbieter genauso nutzen wie in Deutschland. Und das Roaming, auch ein ganz wichtiges Thema. Wenn du im Urlaub in Italien bist, ist überhaupt kein Problem, wenn du ins Internet gehst oder telefonierst. Es kostet dich nicht mehr als in Deutschland. Und das sind zwei Dinge, die die EU auf den Weg gebracht hat. Dann gibt es da zum Beispiel auch noch eine Plastikverordnung, die für weniger Umweltverschmutzung sorgen soll. Es gibt das Schengener Abkommen, die Grenzen sind offen. Man kann also von einem EU-Land ins andere. Vieles, vieles mehr. Also da merkt man, die EU betrifft uns ganz direkt. Man muss nur genau hinschauen.
Toll. Und was hast du bisher zum Thema Europa gemacht oder Europa und EU gemacht?
Auch in der Vergangenheit eine ganze Menge. Zum Beispiel was zur Frage, kommen die Vereinigten Staaten von Europa? Das ist ja so ein Modell, das immer wieder diskutiert wird. Aber auch mit Blick auf das, was sich verschiedene Parteien vorstellen. Ein Extrem wäre zum Beispiel die AfD, die ein Europa der Vaterländer fordert, die starke Nationalstaaten haben möchte und die EU in der jetzigen Form abschaffen möchte. Und auf der anderen Seite eben dann dieser Gedanke einer Europäischen Republik oder wie auch immer man das bezeichnen will, da gibt es ja verschiedene Modelle, also ein noch weiteres Zusammenwachsen und das geht hin bis zu so ganz extremen Ansichten wie es sollte gar keine Länder mehr geben, sondern nur noch einzelne Regionen und Städte, die dann in einem großen europäischen Land aufgehen. Also genau das Gegenmodell zu dem, was die AfD fordert. Und zu all diesen Vorstellungen habe ich immer wieder versucht, Videos zu machen oder auch über die Vorstellungen der Parteien gesprochen.
Und warum braucht es die EU, deiner Meinung nach?
Ich denke mal, was selbst die Gegner der EU anerkennen müssen oder auch würden, ist, dass der Wirtschaftsraum der EU eine enorme Errungenschaft für die beteiligten Länder ist. Man kann in einem Land was bestellen aus dem anderen Land und man muss dann keine Zollgebühren für bezahlen. Das betrifft uns als Privatperson, das betrifft aber auch Unternehmen. Das ist also ein großer Vorteil dieser, man nennt das Binnenmarkt innerhalb der Europäischen Union. Und das Zweite ist diese enge politische Zusammenarbeit, diese Abstimmung bei wichtigen Themen, zum Beispiel beim Thema Migration, wobei ich finde, da müsste es noch viel mehr Abstimmung geben, aber das ist ein anderes Thema. Bei wichtigen außenpolitischen Fragen, man ist einfach gemeinsam stärker. Wenn man mit Mächten wie China, den USA verhandelt, dann ist es besser, eine große Wirtschaft im Hintergrund zu haben, anstatt da allein hinzufahren als einzelnes Land. Und das macht sich immer wieder bemerkbar. Auch das ist ein großes Pluspunkt für die Europäische Union. Ich möchte jetzt aber auch nicht schönreden. Es gibt auch Dinge, die anders laufen sollten. Aber das sind so für mich neben dieser freien Bewegung, die wir haben, diesen Grenzen, die offen sind innerhalb der Europäischen Union, dieser Reisefreiheit, das ist für mich das, was entscheidend ist.
Weil du hast jetzt auch schon super viele Punkte so angesprochen, die in der EU wichtig sind. Ich glaube, für viele ist Politik im Allgemeinen immer ganz schön trocken und langweilig. Und die EU und ihre politischen Organe haben halt auch echt viele Aufgaben. Und da kann es manchmal schwierig werden, so den Überblick zu behalten. Und wie schaffst du es, solche Inhalte und Themen einfach zu erklären, sodass es für junge Menschen verständlich ist und trotzdem noch unterhaltsam?
Ich versuche erstmal selbst, es zu verstehen. Denn ich glaube, man kann es nur dann erklären, wenn man auch selber einen Durchblick hat, wie die Dinge funktionieren. Und dann versuche ich es in meinen Worten wiederzugeben. Wenn es am Schluss noch unterhaltsam ist, umso besser. Aber das ist gar nicht mein erstes Ziel. Das erste Ziel ist, dass man ein bisschen was mitnehmen kann, dass man sich objektiv eine Meinung bilden kann und mitreden kann. Denn ich glaube, man interessiert sich für ein Thema insbesondere dann, wenn man es verstanden hat. Das hatte ich in Mathe leider nicht so oft früher in der Schule. Deshalb war ich in Mathe auch schlecht, in Geschichte dafür umso mehr oder in Politik. Und ich versuche das einfach weiterzugeben. Und dafür muss ich erstmal selbst ein bisschen in die Themen eintauchen. Und die sind ja in der Regel auch sehr spannend.
Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Mit welchem Format erreicht man Jugendliche am besten? Was sind deine Erfahrungen?
Da kommt es immer darauf an, wie man konkret erreichen möchte. Ich denke mal, ganz klar ist, dass man über Videoformate viele Menschen ansprechen kann, weil sie mehrere Sinne gleichzeitig ansprechen. Man kann sich was angucken, hat nebenbei noch eine Stimme, die einem was erklärt, dann noch ein paar ansprechende Grafiken unter Umständen oder zumindest eine andere Form der Verbildlichung. Das hebt es dann nochmal auf mehrere Ebenen. Aber auch so ein Audioformat kann spannend sein, wie eben ein Podcast. Da kann man sich mal ein bisschen weiter ausbreiten, kann in die Tiefe gehen. Kommt immer darauf an, wen will ich wie erreichen, wen will ich wie ansprechen. Ganz junge erreicht man unter Umständen auch mit kurzen TikTok-Clips, wobei ich mit solchen kurzen Clips auch immer vorsichtig bin, weil man da immer nur ein Thema anpieksen kann und da entsteht vielleicht unter Umständen auch so eine Illusion von Wissen, dass man denkt, oh ja, ich habe mir jetzt zwei 60-sekündige TikTok-Videos angeguckt, jetzt weiß ich alles über den Absolutismus, so einfach ist es dann doch nicht.
Und wie sieht das so aus mit der Resonanz? Also bekommst du Feedback von Userinnen und ZuschauerInnen, an dem du dich orientierst?
Für mich ist es ganz wichtig, was die Leute schreiben. Zum einen, was Themenwünsche angeht. Da versuche ich mich immer an dem zu orientieren, was so vom Publikum kommt. Das deckt sich auch ganz oft mit dem, was aktuell passiert. Und das Zweite ist, die Videos immer wieder aufgrund von Rückmeldungen zu optimieren. Wenn dann jemand sagt, Mensch, dein Ton ist nicht so gut, mach doch da mal was dran. Oder hey, die Einblendungen, die gehen mir ein bisschen zu schnell, nimm doch da mal das Tempo raus. Dann versuchen wir das dann zu berücksichtigen und umzusetzen. Und deshalb ist es immer eine ganz wichtige Evaluation, die da stattfindet in den Kommentaren.
Und meine andere Frage, und zwar, welche Rolle spielen die Medien in der Demokratie? Also warum braucht es überhaupt Aufklärung über die Europawahl?
Man sagt immer, die Medien sind die fünfte Gewalt und da ist sicherlich ein Stück weit was dran. Medien können korrigierend eingreifen, wenn irgendwo Unrecht geschieht, können darüber berichten und können das aufdecken. Also jetzt nicht mit einer direkten Einmischung in die Prozesse, sondern eben mit einem Transparentmachen von Prozessen, mit einem Aufdecken von Missständen. Medien können auch die Dinge erstmal erklären, damit Leute durchsteigen, durchblicken und wissen, mit was sie es zu tun haben. Und Medien schauen den Mächtigen auf die Finger und gucken, dass da alles mit rechten Dingen zugeht sozusagen. Und da sehe ich schon auch eine wichtige Rolle in Bezug auf Wahlen, dass man umfassend vorher informiert, was wird da gewählt, warum wird gewählt, wer steht zur Wahl. Und das aber so unabhängig, objektiv und neutral wie möglich, damit eben keine Beeinflussung entsteht und die Leute jetzt nicht denken, oh ja gut, die sagen mir, ich soll den und den wählen, dann mache ich das auch, sondern dass man komplett frei informiert wird und danach selbst eine Entscheidung treffen kann. Das ist eine ganz wichtige Rolle, die Medien da haben.
Und nicht nur Berichterstattung über die Parteien und die Politik findet ja statt, sondern auch die Parteien sind ja selbst auf Social Media unterwegs und da präsent. Findest du, dass es da eine Partei gibt, bei der du denkst, boah, die haben Social Media verstanden? Und was machen die anders als andere Parteien?
Im Netz wird ja vieles immer an Reichweite gemessen. Und wenn man sich das anschaut, dann ist die AfD die Partei, die mit Abstand vorne liegt, die auf TikTok oder auch auf anderen Plattformen enorm viele Aufrufe erzielt, viele Menschen dort erreicht. Und das auch deshalb, weil sie jetzt im Fall von TikTok diese Plattform schon sehr früh bespielt hat, vor den meisten anderen da war und die Mechanismen der Plattform durchschaut hat. Und die so bedient, dass sie damit viele Leute erreicht. Also wenn man rein von quantitativen Aspekten ausgeht, dann ist die AfD sicher die Partei, die soziale Netzwerke besonders umfangreich bespielt. Aber es kommt natürlich auch auf die Qualität an und das, was da vermittelt wird. Und da muss man sagen, dass die anderen Parteien generell ein bisschen hinterherhinken und wenig Fokus darauf legen, zielgruppenspezifische Inhalte anzubieten. Da wird oft ein Inhalt genommen und dann auf allen Plattformen das Gleiche ausgespielt, für alle Zielgruppen das Gleiche. Das mag vielleicht für die einen funktionieren, für die anderen aber überhaupt nicht. Während die AfD da die einzelnen Spezifika der Plattform schon etwas genauer im Blick hat. Da machen es die anderen Parteien der AfD auch immer noch ziemlich einfach, muss man sagen, auch wenn zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt seit kurzem einen eigenen TikTok-Account hat. Aber das ist ein Versuch, bei dem man erstmal schauen muss, ob er erfolgreich sein wird oder nicht. Gleichzeitig gehöre ich aber auch nicht zu denen, die sagen, man muss immer alles überall mitmachen. Es muss einfach ja angemessen sein und vor allen Dingen muss es stimmen, was man da verbreitet. Also man sollte jetzt nicht die Plattform nutzen, um Desinformation zu verbreiten. Hauptsache, es klickt sich gut.
Aber meinst du, dass die Parteien sich da irgendwie potenzielle Wähler durch die Finger gleiten lassen, indem sie halt nicht auf den Plattformen so aktiv sind, auf denen quasi potenzielle NeuwählerInnen aktiv sind?
Tendenziell ist das sicher der Fall, denn wer präsent ist, der ist in der Wahrnehmung der Menschen einfach da. Und wenn es dann um Wahlen geht, dann kommt einem vielleicht eher die Partei in den Sinn, die man ständig in seiner Timeline sieht, als die Partei, die sich da eher selten blicken lässt. Natürlich geht es auch um Inhalte, ganz klar. Und das sollte man natürlich unbedingt immer in den Vordergrund stellen. Aber es ist auch kein Geheimnis, dass Präsenz enorm wichtig ist, wenn es um Bekanntheit geht. Und es ist ähnlich wie in der Werbung. Diese Seitenbacher-Müsli-Werbung, die wir alle kennen, die nervt uns furchtbar, aber wir kennen halt alle Seitenbacher. Und wenn wir beim Einkaufen sind und da so ein Seitenbacher-Müsli steht, dann haben wir das sofort wieder parat und wir denken, naja, okay, wir haben das schon oft mitbekommen, das kenne ich, das ist mir vertraut, dann kaufe ich das vielleicht. Und ähnlich ist es auch mit Präsenz in sozialen Netzwerken.
Hast ja auch über die letzte Europawahl berichtet. Gibt es von dir dieses Jahr wieder was dazu und in welcher Form?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Es wird im nächsten Video geben zur Frage, was ist eigentlich diese EU-Wahl? Was sollte man darüber wissen? Wer wird gewählt? Wie wird gewählt? Und vieles mehr. Und dann sind noch zwei Videos geplant zu den Parteien, die antreten. Eins mit allen Wahlprogrammen aller größeren Parteien, also alle Parteien, die bei der letzten Wahl 5% oder mehr bekommen haben und die jetzt in den Umfragen bei mindestens 5% liegen. Da gehört auch das Bündnis Sarah Wagenknecht dazu. Und dann wird es noch ein Video zu den kleineren Parteien geben. Das habe ich mir mit den Kollegen von die da oben aufgeteilt. Die machen eine Hälfte, ich mache eine Hälfte. Und da geht es dann zum Beispiel um eine Partei, die möchte, dass wir ewig leben. Also ist kein Witz, die wollen das tatsächlich hinbekommen. Und wie sie das machen wollen, das versuche ich dann in dem Video zu beschreiben und auch auf andere Parteien einzugehen, die sich zur Wahl stellen und jetzt nicht zu den Bekannten in Deutschland gehören.
Cool, Mirko. Ich hoffe, ihr konntet was aus dem Podcast für euch mitnehmen. Wenn ihr mehr über die EU und die Europawahl wissen wollt, dann hört euch unbedingt unsere vierteilige Podcast-Serie an. Die findet ihr auf salon5.org und bei Spotify. Außerdem gibt's uns bei TikTok und Instagram. Da heißen wir salon5_. Ciao.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.